Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, nachträglich alles Gute zum Geburtstag.
Dankeschön.
Der 61. ist geworden, den feiert man nicht mehr so groß. Ich kann auch sagen, der 62., 63. ist ähnlich. Wir haben die 162. Sendung und wir haben den Robert Almer am Stammtisch. Robert, grüß dich, servus. Bist natürlich auch da, weil das Nationalteam spielt. Mhm. Du hast die größte Zeit beim Nationalteam gehabt, kann ich so sagen, sportlich als Athlet, als Tormann, warst dann auch lang Tormann-Trainer. 2023 hast du dann entschieden, dich neu zu orientieren. Coach, Mentor, Speaker steht irgendwo auf deiner Homepage. Wer es wissen will, robertalmer.at.
Ja.
Was machst du aktuell? Was treibst du? Hast du Sportler unter dir, Physiotherapeut? Ja. Wir wollten dich schon haben, hast du gesagt, du machst ein Praktikum gerade.
Ja, viele Sachen. Also einerseits ist Studium Physiotherapie seit 23. Das war dann damals eigentlich auch diese Entscheidung, mal was anderes zu machen oder mal ein bisschen wegzukommen vom Fußball. Das ist schon mal relativ intensiv.
Ja.
Das Coaching, Mentoring, muss ich ehrlicherweise sagen, ist im Moment ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil es sehr intensiv, also weil das Studium sehr intensiv ist. Gleichzeitig natürlich mit Canal Plus die Expertentätigkeit auch nochmal dazukommt. Dann bauen wir auch noch ein Haus. Also okay. Da bin ich auch immer wieder auf der Baustelle. Also
die Kids, Kinder halten die auf drauf.
Die Kinder, Taxi, Unternehmen Alma. Nein, also es ist ja mit den Kids, wenn man ihnen was bieten, aber wenn man ihnen einfach Möglichkeiten geben will, sportlich oder in der Freizeit, dann fährt man halt einfach jeden Tag. Macht man natürlich gern, aber.
Denk mir auch, du bist eine große Sportfamilie, weil da kommen die Nadarayas, Melzers ins Spiel, dein Schwager und so. Bist verheiratet mit der Schwester von der Fabian Nadaraya, die große Schwimmerin war. Schwager ist der Jürgen Melzer, der als Tennisspieler eine große Nummer ist, Davis Cup Kapitän ist. Also das ist schon ein sehr sportlicher Clan, muss man sagen.
Ja, grundsätzlich ja, bringt man dann die Kinder automatisch irgendwo in die Richtung. Wir selber jetzt über Sport unterhalten uns jetzt in der Freizeit gar nicht so viel, aber ich habe mir versucht, die Kinder einfach auch gewisse Bewegungen mitzugeben. Vor allem auch, wenn man weiß, wie viele Kinder mittlerweile übergewichtig sind, wie viele Kinder sich nicht bewegen können. Da rede ich mal vom Purzelbaum und von ganz einfachen Sachen. Glaube ich schon, dass es auch für die Gesundheit einfach wichtig ist, sie zu bewegen. Und das musst du den Kindern einfach vorleben, vor allem kommen sie normalerweise nicht drauf.
Dann hast du natürlich über die Physiotherapie, siehst du auch, was Knieschäden, Totalschäden anrichten können. Wenn man sich dann zurückkämpft, Comeback feiert, wie Sportler machen, dann interessiert einem auf einmal der Körper, denkt sich, Alter, was ist da alles und welche Übungen und warum mache ich das und wie sind die Bewegungsabläufe. Also auch da schaust du jetzt hier in den Körper rein.
Ja, es hat vielleicht auch mit meiner Vergangenheit zu tun, durch das, dass ich schon sehr viele Verletzungen gehabt habe, immer wieder. Muskelverletzungen und du wirst mir zustimmen, wenn du viel Verletzungen hast, dann wirst du in der Karriere immer wieder zurückgeworfen und wirst vielleicht nicht das erreichen, was vielleicht möglich gewesen wäre. Und von daher war das für mich jetzt auch einfach ein, weiß nicht, ob es der logische Schritt ist, dass man sich dann mit Physiotherapie beschäftigt, aber einfach, für mich war es einfach wichtig, auch den Hintergrund zu oder kennenzulernen, warum passieren gewisse Sachen jetzt gar nicht, Kreuzbandriss, mit fremder Wirkung, ja, dann wirst du nicht aus dem Weg gehen können, aber gerade was Muskelgeschichten betrifft, gibt es schon viele Themen, ja, wo man vielleicht in der Vergangenheit jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ein bisschen anders trainiert hat. Aber man muss auch sagen, die Zeit früher war eine andere. Da hast du einen Kick, dann sind sie irgendwann draufgekommen, wir machen ein Krafttraining, dann haben sie da die 180 Kilo aufgehauen. Und heutzutage wird es halt wirklich bei den Jungen so aufgebaut, dass die Belastung langsam gesteigert wird, das hat es bei uns früher nicht gegeben.
Bei der ärgsten Hitze mit Regen, sonst wir kennt die Ernst Hamploff, Felix Mager Geschichten, so Schleifer Geschichten, also das alles. Und was du natürlich auch weißt, jede Verletzung ist für den Körper natürlich was Schweres und man kommt immer schwerer zurück. Also es ist nicht so, dass das dann besser wird. Man kann vieles reparieren, man kann vieles flicken, aber besser wird es nicht.
Ja, gerade jetzt bei, wenn ich jetzt bei mir denke, Kreuzbandverletzungen, die ich jetzt bei beiden Knie gehabt habe, das ist auf sich dann einfach ein Thema, wo du, mal hier vorher geredet, mal ein neues Knie brauchst oder eine neue Hüfte. Muskelverletzungen, wenn es kleine sind, heilt das natürlich aus. Können schon leicht enorm zurückbleiben, aber das wird ja für den Alltag jetzt keine Probleme bereiten.
Bänder und Knorpelschäden sein.
Das ist dann schon ein bisschen ein größeres Thema.
Robert, ihr beide habt Riesenvergangenheit bei der Austria, habt beide Riesenvergangenheit beim Nationalteam. Beim Nationalteam, das eure zwei großen Lieben waren, das Nationalteam und die Austria. Ihr wart beide im Ausland, du warst in Deutschland, du warst in Spanien. Jetzt sind wir wieder in einer Länderspielwoche. Du hast die letzte Mal gesagt, 6 Punkte, sonst geht gar nichts. Zypern und Bosnien, das waren die schwierigen Gegner. Die 6 Punkte sind eingefangen gewesen. Wir sind gerade bei Halbzeit, spielen jetzt zu Hause gegen San Marino und auswärts gegen Rumänien. Sollten wieder 6 Punkte drinnen sein, oder wie siehst du das?
Ja, im Normalfall ja. Nicht? Also von, wenn man die Qualität sieht und diese beiden Spiele Zypern und dann in Wahrheit Bosnien, haben wir ja nicht gut performt. Also, dass wir richtig gut gespielt hätten, das war nicht der Fall, aber trotzdem haben wir beide gewonnen und so. Das ist ja auch so ein kleines Gesetz, wenn du solche Partien dann am Ende des Tages für dich entscheidest, dann qualifizierst du dann auch für die Runde. Oder in der Meisterschaft sagt man halt, wenn du solche Partien knapp gewinnst, obwohl du nicht gut bist, aber du gewinnst es, wirst Meister. Und ich glaube, dass die österreichische Nationalmannschaft auf einem richtig guten Weg ist. Ich glaube, San Marino dürfte kein Thema werden, aber auch da wird es schwierig, weil die natürlich sehr tief stehen werden, die dann die Räume eng machen, probieren. Da musst du halt im letzten Drittel extrem genau sein, kreativ sein. Da wird es eben wieder wichtig sein, dass eben solche Spieler dann vorn drinnen sind, eben wie der Baumgartner oder Arnautovic, die halt in 1-1-Situationen oder 1-2-Situationen die richtigen Entscheidungen treffen und dann auch ein Tor treffen. Ich sage trotzdem, wir brauchen diese 6 Punkte und ich glaube, dass wir es machen werden.
4 Spiele, 4 Siege, wir haben gut performt bisher, aber was Andi auch sagt, das waren die Spiele, nehmen wir mal San Marino weg, alle knapp, auch Zypern gegen Bosnien oder Rumänien gegen Bosnien, es waren eigentlich immer Spiele mit einem Torunterschied. Also es waren wirklich enge Sachen, ich glaube, unentschieden hat es noch gar keins gegeben, immer mit einem Torunterschied, bis abgesehen von den Spielen gegen San Marino, das halt als letzter der UEFA-Rangliste einfach wirklich ein Zwerg nur ist, muss man einfach so sagen.
Wobei, da sage ich ja, Zwerg, da tue ich immer mittlerweile ein bisschen schwer, weil taktisch sind die eigentlich alle schon ganz gut und du warst ja selber ein Stürmer. Naja. Wenn da 10 Leute hinten drinnen stehen am 16er, dann ist es einfach schwierig, dass du durchkombinierst. Und dann brauchst du vielleicht einmal diesen bekannten Dosenöffner, dass du einmal einen reinmachst, dann muss, viele machen dann gar nicht auf, die bleiben trotzdem tief stehen. Aber wenn du einmal eins hast, dann ist es schon ein bisschen leichter. Und wenn es natürlich länger 0-0 steht, dann wird es schwierig. Und man darf auch vergessen, kicken können sie mittlerweile auch. Also ist jetzt nicht so, dass da jetzt keiner mehr kicken.
Aber trotzdem, ich meine, die haben in ihrer ganzen Länderspielgeschichte 3 Siege und alle 3 gegen Liechtenstein. Ja. Also wenn es wirklich einen Zwerg gibt, dann ist es wahrscheinlich noch San Marino, Gibraltar oder so. Und sie sind nicht umsonst letztes
Mal. Ja, logisch. Diese furchtbaren Spiele, wo du 90 Minuten anrennst, auf einmal kriegt der Tormann eine Überform, dann schießt du Stangen raus statt Stangen rein oder Lattenpendler raus. Das sind so, durch das passieren ja solche Ergebnisse. Ne?
Ferrer, warst du dabei auswärts?
Nein, da hat man ja gewonnen.
Auf Tiroler.
Der größte Fehler vom Hickersberger war ja, dass er gegen Ferrer keinen Austrianer am Feld gehabt hat. Wie kannst du dann dort gewinnen?
Das aber muss man auch sagen, das ist auch
keine Frage.
Das stimmt. Schwieriger Platz, Wetterverhältnisse. Ja, dann
hast du. Erinnerung ist ungefähr wie da zumal die Ferrer waren, weil die haben nicht einmal im eigenen Land am Fußballplatz gehabt. Ja. Die mussten ja in Landskrona in Schweden spielen und haben aufgrund dieses dann einen Fußballplatz auf den Färöer, auf den Schafinseln. Aber man muss auch sagen, San Marino sind wir zu Hause im Happelstein. Es sind über 5.000 Karten weg. Es werden 40.000 Leute kommen, die hoffentlich rechtzeitig kommen, weil vorne wird gerade die Straßen gebaut. Das wird ein Chaos rund ums Stadion sein. Das weiß ich schon wieder, wie das sich abspielt. Aber es sind 40.000 da. Es ist ein Heimspiel. Es ist eine Euphorie da. Und es ist einer, auf den alle schauen, wenn es dann Arnautovic. Weil gegen San Marino ist 3 Tore hinterm Toni Polster. Und es geht immer wieder die Frage, wann holt er den Toni ein, wann ist er soweit und so. Der Toni versucht es mit dem Einheit und mit Gericht noch die 2-3 Tore zu kriegen. Also, wenn dann gegen San Marino, wäre eine gute Chance. Oder wie siehst du das als Torjäger?
Natürlich ist die Partie aufgerichtet auf das, brauchen wir nicht reden, nicht? Aber wir sollten dann trotzdem nicht vergessen, dass es am Ende des Tages nicht darum geht, dass der Marco diesen Torrekord vom Toni bricht, weil wenn wir dann versuchen, in Marco die Ballen umzuspielen, dass er eine hat, eben, dass er das bricht, dann ist es vielleicht der falsche Weg, nicht? Weil das, die von San Marino, die werden das auch lesen, nicht? Und die werden schon darauf achten, dass den halt aus dem Rennen nehmen. Am Ende ergibt es sich von alleine. Ich glaube trotzdem noch immer, dass es schwer wird, den Toni seinen Torrekord zu brechen. Ich habe von Haus aus gesagt, er schafft es nicht. Er hat jetzt nur mehr 3 Tore, um Gleichstand zu haben. 4 mit 4 war er vorhin. Ich drücke ihm die Daumen, ich täte ihm das vergunnen, aber ich glaube trotzdem, dass es schwer wird, dass er den Sandor-Rekord bricht.
In erster Linie geht es darum, wir müssen uns für die WM qualifizieren, weil du bist auch schon ein paar Jahre dabei und 1998, das war das letzte Mal, wo wir bei einer WM waren in Frankreich, seitdem ist die WM an uns vorbeigerannt. Du warst großartig bei der Europameisterschaft dabei, 2016, es war deine Europameisterschaft, auch die Qualifikation dorthin. Erinnere mich ein bisschen an jetzt, nämlich mit dem Marcel Koller, was für eine Euphorie im Land war, dass die Leute zu den Spielen gekommen sind, was dann unter Foda ein bisschen gelitten hat und Zuschauerzahlen nicht mehr das waren, die Begeisterung im Land nicht mehr so war. Das ist jetzt schon wieder auf einer Welle, wie es beim Marcel Koller am Höchststand war. Und dort hat man sich halt auch für die 2016 EM qualifiziert in Frankreich. Und das war halt das große Ziel. Das muss demal auch, die WM-Qualifikation steht über allem.
Ja, bei jeder WM-Qualifikation versuchst du natürlich für das Turnier zu qualifizieren. Für die 14er WM war es 13 eigentlich schon sehr knapp. Wir hätten damals in Schweden auswärts, glaube ich, nur gewinnen müssen. Dann wären wir von der Tordifferenz vorn gewesen. Das hat damals nicht gereicht. Jetzt normalerweise, wenn man ehrlich ist, mit dem Kader, den du hast, mit der Qualität da in der Breite, weil wenn ich jetzt das vergleiche mit 14, 16, wir haben eine gute Gemeinschaft gehabt, aber von der Breite her nicht diesen Kader, der jetzt einfach da ist. Wenn jetzt da 5, 6 ausführen, dann sind jetzt 5, 6 andere da, die in Top-Ligen spielen, wirklich auch spielen, regelmäßig spielen.
Das jeden ersetzen.
Ja, und von daher muss man eigentlich sagen, in der Gruppe, jetzt hast du Bosnien auch auswärts geschlagen, das darf ich eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Auch wenn jetzt vielleicht auch Rumänien auswärts sicher auch keine einfache Partie ist. Ja.
Gut, also das müsste machbar sein. Vor allem jetzt einmal das Heimspiel gegen San Marino sowieso. Und dann Rumänien. Rumänien war eigentlich die Nummer eins, wenn man zuerst gesehen hat, der Gegner. Wir waren natürlich aus dem ersten Topf, aber aus dem zweiten Topf war Rumänien. Es hat sich dann sehr schnell ausgestellt, dass Bosnien-Herzegowina viel gefährlicher ist, weil die gleich die Rumänien geschlagen haben. Rumänien nicht so in Zukunft ist. Die waren übrigens die einzigen, die bisher ein Tor kassiert haben gegen die San Marino. Mhm. San Marino hat 1-5 gegen Rumänien verloren.
Da haben sie es
geschossen. Nein, da haben sie es gehabt. Bei dir, deine Teamkarriere, du hast über 30 Länderspiele, war immer was Spezielles. Nationalteam ist ganz was anderes wie im Verein. Auch dazu mal schon so, dass sehr viele Legionäre kommen sind. Mhm. Du warst auch als Legionär, glaube ich, einberufen. Hast auch eine schwierige Zeit gehabt, weil du nicht unbedingt Einser-Goalie warst, aber der Marcel Koller auf dich vertraut hat, dir vertraut hat, gesagt hat, das ist meine Nummer eins und Robert Almer, das passt schon und kommt. Und da war viel Skepsis da. Aber das geht sich aus, wenn man fit ist.
Ja, geht sich aus. Also die Karriere bei mir war ja generell sehr wenig gespielt, viel Verletzungen gehabt. Ich kann mich jetzt erinnern, Austria 2008 bis 2011 immer wieder den Nummer-1-Status erkämpft, war jetzt auch nicht einfach, schaffe ich, war dann immer wieder mal verletzt, dann hast du wieder gespielt, dann hast du gut gespielt, dann verletzt du wieder, bist wieder raus und gerade als Torhüter, ein Stürmer, wenn du mal Verletzung hast, dann kriegst du mit deine 10 Minuten, deine 15, machst vielleicht ein Tor und dann startest du irgendwann wieder als Torhüter, wenn du draußen bist, bist draußen. Und deswegen sage ich, jetzt gerade diese Konstanz als Torhüter, wenn du die nicht hast, dann ist es halt auch schwierig, die international brauchen wir dann eh gar nicht reden, aber auch national ist es halt dann schwierig, dass der Trainer dann auch irgendwann vertraut und sagt, du, ich habe da einen Keeper, der spielt mir die 34 Runden durch oder früher die 36 und ich muss mir keine Gedanken machen. Jetzt im Nachhinein sage ich auch bei mir, wenn ich jetzt der Trainer gewesen wäre, damals hätte ich auch gesagt, du, ich weiß nicht, wenn der nur 10 Spiele macht und dann fehlt er wieder 10, sage ich als Trainer auch, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ja. Aber ja.
Da ist eben eh die Frage, jetzt haben wir den Alex Schlager, der gerade eine Riesenpartie gegen Rapid gespielt hat, weil das war eine für die Stats ja mit 13 oder 12 Paraden, also eine Wahnsinnspartie. Dann hast du den Penz, der in Dänemark nicht so für die österreichischen Fans am Radar ist. Und dann haben wir den Niklas Polster, glaube ich, der gerade zum Tormann der Saison bei der VDF gewählt geworden ist, bei der Bruno-Gala. Ist automatisch so, dass du gegen San Marino die Nummer 1 spielen lässt? Ich meine, da wird sich das auf den Tormann nicht drauf ankommen. Oder ist das die Möglichkeit, wo man dann mal Benzi oder mal Polster ein Länderspiel gibt? Oder ist das...
Gut, jetzt der Benzi hat schon genug Länderspiele, wo ich sage, ob der jetzt in San Marino spielt oder nicht, wird jetzt nicht so entscheidend sein. Beim Nick wäre es natürlich eine Möglichkeit, ob das dann der Ralf so macht oder nicht, wird man dann eh sehen.
Also hängt vom Team schon überhaupt. Das ist jetzt, da gibt es jetzt keinen...
Natürlich, eine Rücksprache mit dem Torwarttrainer, das auf alle Fälle, aber die Entscheidung trifft dann der Teamchef, ob man das macht oder nicht. Das wird bei den Feldspielern auch so sein, dass vielleicht der eine oder andere spielt, der sonst weniger Spielminuten gehabt hat und dann vielleicht die unter Anführungszeichen Ansagarnitur halt für Rumänien geschont wird. Weil man darf eins nicht vergessen, du hast generell jetzt, wenn man das die ganzen Spielplan anschaut, was du mittlerweile Spiele hast und eigentlich kaum Pausen im Sommer, wenn es bei der Club-WM noch spielst oder vielleicht bei einer Euro dabei bist wie letztes Jahr, das geht ja durch, das war im Winter, die 10 Tage, du musst auch schauen, dass du dich irgendwie fit hältst und Anfang Jänner bist du schon wieder dabei, die internationalen Spiele gehen auch fast bis vor Weihnachten, also du hast kaum mehr Zeit zu regenerieren.
Bei dem Staff haben wir Rangnick, wo dann 20, 25, 28 Leute im Staff sein und die Trainingssteuerung und Einsätze und wie setze ich wann wen ein und damit eben keine Überbelastung zusammenkommen. Also das ist inzwischen schon ein richtiges Thema, dass du auch weißt, wie viele Spiele macht er, wie ist er beim Verein dran, wie nicht. Da komme ich beim Tor mal wieder Richtung Karriereplanung. Mhm. Du warst einer, der auch ins Ausland gegangen ist, der gesagt hat, deine Verletzung, du bist eigentlich immer dran gewesen an den Top-Mannschaften. Ist es vielleicht im Nachhinein und mit deinem Wissen vielleicht sogar besser, in die zweite Liga und in die Regionalliga zu gehen und dann Stammspieler zu sein und Woche für Woche zu spielen? Oder ist es besser als bei einem Topverein als zweiter Goalie immer am Sprung sein? Weil so wie du gesagt hast, beim Stürmer oder beim letzten Spiel denkt halt dann ein paar Minuten rein, wie du wieder Spielpraxis sammeln lässt. Das ist bei den Torwartleuten nicht der Fall. Da bist du Nummer 1 oder Nummer 2.
Ich sehe das ein bisschen konträr, weil einerseits, wenn wir davon reden, wir brauchen junge Torhüter, ja, und dann ist, aber da kann ich dir gleich fragen, die Frage ist für mich, haben sie die Qualität, um in der ersten Liga zu spielen, oder kriegen sie das Vertrauen einfach nicht, dass die Vereine sagen, oder der Trainer sagt, du, ich brauche einen erfahrenen Torhüter. International sieht man schon, dass die Jungen da spielen, nur wo ich das Problem sehe, Regionalliga Spiele machen, ist alles schön und gut, aber wenn man jetzt aufs Nationalteam denkt, wenn die irgendwann einmal auf Top-Niveau spielen sollen, beim internationalen Top-Verein, dann ist diese Erfahrung in der Regionalliga zu wenig. Okay. Und wenn man jetzt, ich nehme jetzt den Donnarumma her, der jetzt für mich jetzt nicht der beste Fußballer ist, aber der hat mit 17 in der Serie A gespielt. Ja. Und wenn Polsternik spielt jetzt die zweite Saison als Einser, der ist jetzt 24, glaube ich.
23. Ja.
Das heißt, da hat der Donnarumma schon 6 Jahre in der Serie A gespielt. Mhm. Diese Erfahrung wirst du nie mehr aufholen können. Das heißt, wir müssen eigentlich schauen, dass wir die Torhüter ganz jung in die österreichische Liga einbringen. Und also, da sehe ich halt im Moment die Talente nicht. Oder du kennst einen, was sagst du mit 18 oder mit 17 von mir aus? Da sagt jetzt der Verein, da steht der Verein dahinter, da steht der Trainer dahinter und der performt noch einer, weil nur das Vertrauen geben und der schießt sich jede Woche an, bringt auch nichts.
Das geht nicht im Tagesgeschäft, kannst du es nicht riskieren, das ist halt einfach.
Also da sage ich dann schon, die müssen halt dann auch dementsprechende Qualität mitbringen. Da bin ich auch wieder, eigentlich als Trainer ist der wurscht, ist er jung, ist er alt, der muss Leistung bringen und
wenn jetzt schon von der Jüngste ist eigentlich Binetti bei Sturm mit seinen 21 Jahren, aber das ist so die Liste der österreichischen Torleute mit dem Marktwert. Und wir haben natürlich schon viele mit 23, 24, 25. Also das ist noch sehr jung für einen Tormann, kann man sagen, weil wenn man sagt, 29, 30, gutes
Tor. Aber dann muss man schauen, bei welchen Vereinen spielen sie. Und wenn man dieses Level haben will, dass sie irgendwann einmal beim Top-Club international spielen, weil das sollte eigentlich jetzt, wenn ich jetzt die Feldspiele hernehme, die spielen Leipzig, Real, ja, wo er immer.
Ja, da spricht man aus wie Nicolas Christoph am Ersten. Ja. Der eh auch, glaube ich, im 21er-Team dabei ist oder so.
Nein, der Christoph war im Nachwuchsteam, glaube ich, bei ein oder zwei Lehrgängen mal dabei.
Also deutsch-österreichischer Doppelstaatsbürger und der ÖFB will ihn unbedingt irgendwie binden. Spielt das mal Elfersberg, glaube ich?
Genau, Elfersberg, also auch in der Zeit, wo ich noch
bei der Liga
habe ihn beobachtet. Guter Keeper, aber auch wieder die Frage, ist es der die dann
wirklich... Du hast natürlich mit Donnarumma in die oberste Schublade
reingekriegt. Ja, aber jetzt, dann nehmen wir die Slowenen her, mit dem Oblak, der hat mit 18 in Slowenien gespielt, dann ist er noch, ich glaube, zu Benfica verkauft worden, ist dann von dort verliehen worden zu kleineren Vereine und dann zu Atletico. Ja. Und der spielt immer dort.
Ich glaube trotzdem, dass es für junge Torhüter vielleicht dann gar nicht so schlecht ist, auch wenn ich zuerst einmal als zweiter Tormann zu einer Top-Adresse komme, weil du dann tut im Training. Es ist trotzdem eine andere Geschichte, meiner Meinung nach. Tormann und Feldspieler. Als Stürmer bist du dann trotzdem im Training immer gefordert. Du bist, also, weißt du, als Feldspieler kannst du dann trotzdem dort einmal rausnehmen, dort einmal rausnehmen. Da magst du einmal ein Training halt nur 50%. Das geht beim Stürmer nicht.
Ja,
der Stürmer muss, immer 100% raushauen. Weil wenn du da nicht 100% raus, dann fällst du aus dem Zweierstatus gleich in den Dreierstatus und dann bist du gleich weg, auch nicht. Die meisten Vereine haben heute 4 Torhüter in einer Kader und wo die 1 und 2er alles klar ist, aber 3 und 4 müssen sie matchen, dass sie draufbleiben, dass wenn mit 1 und 2 was passiert, die nachrücken können. Ja. Das heißt, als Tormann hast du dann schon ein anderes Level beim Training, als wenn man jetzt das mit Feldspielern vergleicht. Das muss man schon sagen, weil ich meine, ich kann es ja nur aus meiner Zeit sagen. Ich habe halt wirklich für meine Begriffe die besten Torhüter, die ich gesehen habe, Friedl Konzilia, der Franz Wolfert, bei den Gegnern Michi Konsel, der Knaller Wolfi, vollkommen unter Wert,
voll weil er halt
immer nur bei der Admira gespielt hat. Nicht? Wenn der viel früher bei einem Top-Club gespielt hätte in Österreich, hätte der Wolfi wahrscheinlich 60 Länderspiele mehr. So geht es nochmal so. Aber wenn du den Friedl gesehen hast beim Training, wie der als Stürmer gearbeitet hat, das ist wie ein Viech. Nicht? Und der Franz hängt noch. Und ich bin davon überzeugt, der Robert, egal in was für eine Station das er war, du musst dort, egal ob du 1 oder 2 bist, immer 100 raushauen. Ja. Da kannst du dich nicht einmal zurücklehnen und sagen, heute mache ich mir ein Training ein bisschen weniger und lass mich raus. Das ist als Feldspieler einfacher als als Stürmer. Ein Stürmertraining ist es. Und ich glaube halt, dass man mit unseren Jungen, der Laval zum Beispiel oder der Ehm, der Polster, zwar junge Torhüter haben, die auf einem richtig guten Weg sind, aber wie der Robert sagt, junge, sie müssen wirklich, die müssen wirklich spielen und die brauchen Wochen für Wochen eine Herausforderung. Nur dann können sie wirklich Top-Torhüter werden. Nicht? Also in dem Alter geht sich das noch aus. Nicht? Alles, was dann
hinkommt,
ist es für mich ein bisschen dünn. Ich sage, wir haben so einen richtigen Einser, haben wir nicht.
Ja, aber schon seit Jahrzehnten.
Nicht, weil, den haben wir nicht.
Wenn man jetzt ehrlich ist, wenn ich jetzt mich hernehme, was du vorher gesagt hast, wie lang diskutiert worden ist, warum spielt er das Spiel beim Verein nicht? Und dann geht davor, dann hat der Mandl hat gespielt, der Bayer hat gespielt. In Österreich, im Ausland nicht. Machau, hin und wieder gespielt, meistens nicht gespielt im Ausland. Dann kommt der Manninger schon, wo ich sage, der hat noch die Top-Adressen gehabt. Fiorentina, Torino hat er viel gespielt, Augsburg dann eine Saison am Ende eigentlich schon im vierten Frühling, wo er dann nochmal performt hat.
Aber er ist einfach extrem viel gewesen.
Ja, und, aber dann ist schon nichts mehr. Dann bist du schon bei Wolfart, Konsel, Konrad, Knaller.
Ja, genau. Ja,
bei der Generation. Also
auch lange an.
Du hast ein Klaus Lindenberger soll man nicht vergessen.
Ja,
das ist auch noch ein zu einer. Aber da, ich, zu meiner Generation, ich kann nur von meiner reden, wirklich.
War das nicht
also
da ich fixe Nummer 1 gehabt?
Wolfert, Konsel, Konrad, Knaller, Lindenberger, die hast vor Menschen dann Hut reinhauen können, den Namen rauszuhauen und du hast einen Top-Mann hinten drinnen stehen gehabt.
Die haben auch
und das Gefühl habe ich jetzt im Moment halt so nicht. Wir haben keine klassische Nummer 1 haben wir nicht. Der Schlager und der Benz wechseln sich an. Es geht ja jetzt noch um San Marino. Ich denke mir halt, dass wieder meine persönliche Meinung, ich glaube halt, dass die sind beide fußballerisch gut, aber ich glaube, dass Benzi den dicken fußballerisch besser ist wie der Schlager. Ich würde gegen San Marino mit Benzi spielen, weil wir den sicherlich brauchen werden im Spielaufbau, gerade gegen solche Gegner, die dann halt extrem tief stehen. Mhm. Wäre meine Überlegung. Obwohl der Schlager fußballerisch auch richtig guter ist, aber ich glaube nicht, dass das dazu was bringt, wenn man da jetzt dann einen jungen Polster oder in Laval oder wie auch immer die alle
heißen. Laval ist verletzt, das geht eh nur ein Polster.
Also,
aber der Benzi oder Schlager.
Ich glaube, also für mich wäre der Benzi die optimale Lösung jetzt für San Marino. Ist ja so. Aber die hat nichts mit Violett oder
mit Red Bull zu tun. Sie sind alle auf einem ähnlichen Level. Mhm. Du sagst mir, okay, Benzi vielleicht Fußball ist schon ein bisschen besser, dann hat der Alex vielleicht in einem anderen Bereich ein bisschen die Nasen vorn, aber es ist alles auf einem ähnlichen Level. Jetzt, wenn man auch sagt, Benzi, dänische Liga, ähnlich der österreichischen, vielleicht eine Spur drüber, das ist ähnlich Polster, österreichische Liga, also das ist halt sie eigentlich die Waage. Laval, muss ich sagen, der Schritt nach Belgien finde ich gut, weil auch die Torwartausbildung in Belgien richtig gut ist. Also da hoffe ich, dass er da noch einiges mitnehmen kann. Aber auch, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Mhm. Er hat natürlich auch schon einige Verletzungen mitgebracht. Mhm. Also auch wieder, was Konstanz betrifft. Schauen wir mal, wie das jetzt in Belgien ist, wenn er dann wieder retour kommt. Ist er dann sofort wieder Nummer 1? Gerade als ausländischer Spieler ist auch wieder, wenn ich dann einen jungen Belgier habe, sage ich dann irgendwann, nein, dann lasse ich einen Jungen spielen.
Nein, so ist es.
Also das ist immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, so eine gefährliche Geschichte. Aber sonst ist sich das größte Problem eigentlich in der Ausbildung der Torhüter an sich bei uns in Österreich.
Da werden wir natürlich nach der Pause einiges zu bereden haben. Wie groß muss ein Torhüter sein? Wie schaut die Ausbildung aus? Und was uns Robert Almer sonst noch zu erzählen hat, bleiben Sie dran am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris, 162. Folge. Wir haben einen Experten fürs Tormannspiel da. Er war selber Langtormann bei Vereinen in Österreich, vor allem bei der Austria, in Deutschland. Deutschland, beste Zeit, wo war das? Cottbus oder wo?
Ich hätte gesagt Düsseldorf war die schönste Zeit. Aufstieg Bundesliga.
Ja. Coole Zeit. Dann Länderspiele, sehr erfolgreiche Qualifikation unter Marcel Koller für die EM 2016. Und dort natürlich deine drei Spiele. Wir haben alle gehofft, dass ihr aus der Gruppe rauskommst. Dann war in Bordeaux schon die Überraschung, der Stangenschuss vom Alaba, der nach wie vor den Weg in eine andere Richtung gegeben hat. Leider, was jetzt im Vorfeld passiert ist mit der Vorbereitung in der Schweiz und verletzte Spieler, angeschlagene Spieler, da kann man stundenlang diskutieren, werden wir machen, wenn wir bei einer Endrunde sein. Bei dir war halt dann dein Spiel, wenn ich es hinterm Andi sehe, das Foto, den hängenden Kopf und den schreienden Ronaldo, da muss man ihn fragen, Robert Almer, was halten Sie von Cristiano Ronaldo?
Ja, alles natürlich.
Das war natürlich immer wieder.
Ich glaube, ich bin der Einzige, war nicht drauf.
Ja, weil er hat einen Elfer in der Schlussphase an die Stange geschossen, aber du hast dort eine riesen Partie gemacht und ich kann mich erinnern, in Deutschland die Welt und Schlagzeilen, also Ronaldo verzweifelt am österreichischen Stormann und so.
Was auch Spiel ausmacht, gell?
Ja, was auch Spiel ausmacht, aber das war sicher dein bestes Spiel, kann man das so sagen?
Es war sicher eins der besseren, aber ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, das ist aber dann in Wirklichkeit untergegangen, Schweden auswärts, wo wir 4-1 gewonnen haben in der Quali. Glaube ich, dass ich erste Halbzeit mehr Bälle gehalten habe als wie Portugal, hat aber keinen interessiert, weil wir vier Tore gemacht haben.
Aber das müsstest du Ibrahimovic spielen,
oder? Ja, ja, der hat nachher erst Tor gemacht, die Torsperre dann auch noch beendet. Aber
genau,
das sind halt dann so Momente, wo ich sage, da springen dann die Leute auf. Mhm. Ein Turnier ist natürlich jetzt, steht im Fokus, vielleicht nicht so wie ein Quali-Spiel für eine Endrunde. Ja, das war für mich jetzt auch natürlich was Besonderes, wenn du dort spielst und vor allem dann auch die Chance hast, noch weiterzukommen. Das war, glaube ich, fast das Wichtigere. Das, als Torhüter oder Spieler probierst du sowieso immer das Beste. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht so. Und da ist jetzt zumindest im Defensivspiel, offensiv war es jetzt nicht so gut von mir. Aber in dem war es gut und ja, wir waren dann eigentlich alle froh, dass wir da einen Punkt mitgenommen haben. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn wir gegen Island dann den Aufstieg noch machen hätten können.
Und nochmal zurück zu dem Schwedenspiel. Du hattest ja wirklich davor schon die Torsperre gebrochen. Mhm. Also du warst Rekord mit zu null, glaube ich 600.
603 oder so irgendwas. Ja.
So irgendwas und dann hat Ibrahimovic quasi diese Serie oder diesen Rekord auf eine Uhrzeit geschüttet.
Ja, wobei, da muss man da sagen, das ist dann trotzdem eine Mannschaftsleistung. Wir haben in dieser Quali extrem viele enge Partien gehabt. Ja, und dass du das nachher so umbringst, ja, ist vielleicht auch ein bisschen Glück dabei. Andererseits muss man auch zu der Zeit, kann ich mich erinnern, da haben wir dann auch mit Statistik gearbeitet. Du hast dich damals, wenn du dich für eine Endrunde qualifizieren wolltest, hast du einen Schnitt von unter einem Gegentor gebraucht. Mhm. Das war statistisch so berechnet, dass du dann normalerweise bei einer Endrunde dabei bist. Und den Schnitt haben wir gehalten. Nach der Quali haben wir dann ein bisschen mehr Gegentore gekriegt. Also wir hätten die Quote noch richtig absetzen können.
Ja. Man hat dann immer das Gefühl gehabt, weil das war auch, die ganze Mannschaft war auf einer Welle. Ich kam ja als Land, ist dahinter gestanden. Dann waren ein paar Testspiele, die nicht so waren. Und gesagt, na, wenn es dann drauf ankommt, sind sie schon wieder auf dem Punkt da. Und dann war das Spiel in Bordeaux und dann war dieser Stangenschuss vom Alaba, der wirklich hart getroffen hat und dann ist es ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Da war es immer noch möglich und sogar gegen Island war es noch möglich und alles andere Schöpf war gerade, weil er jetzt wieder beim Nationalteam ist, aber der war vor knapp zehn Jahren, war er auch in einer Bombenform.
Der war nicht der, der
die ganze Quali mitgemacht hat, aber da war dann auch ein bisschen, nein, die haben uns zur EM gebracht, jetzt werden sie auch bei der EM spielen müssen und schauen, da war Janusowitsch-Verletzung, also aus ein paar Komponenten kommen, das ist ja immer
Glück.
Also ich glaube, dass das schon vorher angefangen hat, dass das mit diesem Spiel in Schweden, wo wir uns qualifiziert haben, so ein bisschen, wie soll ich sagen, dieser Schlendrian reingekommen ist. Es reichen ja ein paar Prozent weniger, jetzt sind wir eh durch. Und dann bereiten wir uns halt gemütlich auf diese Endrunde vor und das gemütlich funktioniert im Fußball nicht.
Nein, wir kennen es ja auf Knopfdruck.
Und auf Knopfdruck noch weniger. Und das hat sich da im Herbst schon, da war dann glaube ich noch, was für Spiele, Liechtenstein haben wir da haben gehabt und weiß ich gar nicht, was ist das zweite, Kasachstan glaube ich. Da hat man schon ein bisschen was gemerkt, dann die Freundschaftsspiele auch nicht mehr. Mit dieser letzten Konsequenz, vor allem jetzt was das Pressing betrifft, da musst du einfach zu 100% drauf sein. Und das hat da schon nicht mehr passt. Dann natürlich diese Aussagen, ja, auf Knopfdruck funktioniert das auch. Und dann stehst du im Bordeaux und es geht halt nicht auf Knopfdruck. Ja, und das war dann auch die Vorbereitung. Ich sage das Schweiz, weil da auch viel diskutiert worden ist, Vorbereitung Schweiz. Ich habe das perfekt gefunden. War eine super Location. Abgeschirmt natürlich, aber das haben wir in Frankreich dann auch gehabt. Aber einfach dieser letzte Fokus auf dieses Ziel, nicht nur jetzt bei einer Endrunde dabei zu sein, sondern einfach zu sagen, hey, das ist jetzt das Ziel, das haben wir erreicht, aber jetzt will man weiter, vielleicht will man 16. Lochtel,
was auch immer. Ich war schon Vitalia oder vor anderem Gegner geredet und da war Ungarn halt dann ein bisschen nicht der Gegner,
gesagt. Das war eigentlich schon, ja, das schaffen wir, genau. Da fahren wir eh drüber, aber das ist bei einer Endrunde halt nicht der Fall.
Achtelfinale sowieso, Viertelfinale, ja, wir stehen
war im Halbfinale.
Das war wirklich diese Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt. Das ist halt in der österreichischen Fußballseele drinnen.
Das kennen wir.
Wir haben vorher ein bisschen gesprochen, Benze, Polster oder doch Schlager. Schlager bringt eine Riesenform mit, weil der hat jetzt gerade performt. Hedl ist jetzt nicht dabei, der Hedl hat jetzt nicht performt. Wir haben die Europacup-Spiele der letzten Runden vor Augen. Bei Benzi sagen viele, 2, 3, 4, 5 Zentimeter würden ihm gut tun. Wie ist deine Meinung? Tormann unter 1,85, wie groß muss ein Tormann sein? Es gibt bei Sturm Graz, Ilzab mit einem Boost, unter 1,85 geht gar nicht. Der sucht europaweit nur große Leute. Was ist da deine Meinung?
Ja, wenn man es jetzt international runterbricht, hast du als großer Torhüter natürlich einen Vorteil. Es hat mit Masse zu tun, wenn du auf hohe Bälle gehst. Mit 70 Kilo ist es halt einfach schwieriger, auf einen höheren Ball zu gehen, als mit 100. Was die Reichweite betrifft, wobei da gibt's auch wieder Unterschiede, hat einer lange Arm oder nicht. Das heißt, wenn ein Torhüter klein ist, lange Arm hat und dann eine super Sprungkraft, kommt er vielleicht weiter als wie ein Großer, der eine schlechte Sprungkraft hat und kurze Arm. Zizan Stankovic zum Beispiel, der hat extrem lange Arm gehabt, oder hat er nach wie vor.
Oder noch immer. Der kann sich, wenn er aufregt, steht die Schuhe beim
Wuppen. Der ist jetzt von der Größe vielleicht nicht, hat nicht diese Größe, aber durch diese Reichweite mit den Armen kommt er weiter. Also ich würde das jetzt nicht nur auf die Größe herunterbrechen.
Okay.
Jan Sommer, weil wir vorher geredet haben, ein Beispiel, der ist mit zwei Augen zugedruckt, 1,80.
Mhm.
Ja, aber der hat halt Sprungkraftwerte, ja, mit der Dynamik macht er das halt wett. Wenngleich er halt auch alle Abläufe, die am Spielfeld passieren, Schrittfolgen, um einen Ball zu halten, die müssen bei einem perfekt sein. Mhm. Beim Großen werden Fehler leichter verziehen, dass einmal das Stellungsspiel nicht perfekt ist, dass er vielleicht einmal nicht richtig wegspringt.
Mhm.
Beim Kleinen muss das halt wirklich am Punkt alles perfekt sein.
Mhm. Es gibt ja, wir haben letztens, weiß nicht, am Stammtisch auch geredet mit Tormann-Trainern. Das war so der erste Individualtrainer. Man hat einen Teamchef gehabt, einen Haupttrainer und einen Assistenten, aber einen Tormann-Trainer. Also Tormann-Training gibt's ja schon sehr lange als Individualtraining innerhalb der Mannschaft. Jetzt kommen eben Stürmertrainer, Defensivtrainer, je mehr, immer mehr. Rapid ist es draufgekommen, vielleicht gar nicht blöd, den Burgstaller zu holen und die Angreifer rein die Stürmer zu schulen. Macht das Sinn und machen große Nationen schon lang. Tormann-Training, das gibt's am längsten. Das hat sich auch extrem entwickelt und wir waren auch oft der Meinung, das Torwartspiel hat sich extrem verändert. Auch natürlich Rückpassregeln und Ding. Und wie du sagst, ein Benzi, der als Spieler nicht gut ist und ausspielen kann. Man hat gesehen, die Partien, wo er mit Alaba zusammen hinten den Aufbau organisiert hat und alles. Wie schaut's da aus? Was hat sie im Tormann-Training getan? Wo ist die beste Tormann-Schule und wo geht der Weg hin?
Das ist ein großes Thema.
Ja, da
also,
man dich
ja, also wenn man jetzt das Torwartspiel rückblickend Zeit Konsel Wohlfahrt und so hernimmt, dann, oder Friedel Consilia, das war auch die erste Zeit, wo so der Torwarttrainer das erste Mal irgendwo in den Blickpunkt gekommen ist. Und da waren wir schon in Österreich, ehrlich gesagt, Vorreiter, aber eine der ersten Nationen, die wirklich einen Torwarttrainer gehabt haben. Vielleicht auch deswegen eine Generation, wo wir sehr viel im internationalen Vergleich sehr viel gute Torhüter gehabt haben, für die damalige Zeit.
Absolut.
In der Zwischenzeit hat sich natürlich sehr viel getan und die anderen Länder schlafen ja auch nicht, sind ja keine Nasenbohrer, sondern die adaptieren ja auch. Ja. Die bringen dann auch einen Torwarttrainer ins Spiel, adaptieren dann vielleicht diese Abläufe, adaptieren das Torwarttraining. Und mittlerweile muss man sagen, finde ich jetzt, dass man, was das Torwarttraining, wenn ich es mit internationalen Vereinen, wenn ich es mit der Schweiz vergleiche, mit Italien, Spanien, Portugal, sind wir sehr weit weg von dem.
Luft nach oben.
Sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben, wenn wir dieses Label irgendwann einmal erreichen wollen. Und da sind sicher sehr viele Schritte notwendig. Weil für mich jetzt, wenn man das, weil du sagst, die beste Torwartschule, in Belgien hast du halt ein paar Vereine, wo du weißt, da kommen statistisch relativ viele Torhüter raus. Aus der Schweiz kannst du jetzt auch sagen, dass sie sehr viele auf Top-Niveau ausbringen, weil sie eine wirklich einheitliche Struktur haben. Und bei uns in Österreich, sagen wir, ein Verein, wo wirklich viele Torhüter rausgekommen. Für mich noch am ersten der LASK, weil da war Alex Schlager war dort, Laval war dort und der Polster Nick waren dort. Also das sind drei Torhüter. Jung wird jetzt noch dazu. Wobei das jetzt auch nicht nur ein Torwarttrainer ist, sondern da muss ja auch die ganze Struktur passen. Aber da sage ich, das ist vielleicht noch der Verein, wo am meisten, oder jetzt auch der Torwarttrainer, nicht nur Philipp Großhalber, weil ich ihn relativ gut kenne, aber der jetzt über die letzten Jahre konstant Torhüter gehabt haben, die dann vielleicht eben zu Salzburg gegangen sind, jetzt beim WRC auch performen, sind natürlich andere Torwarttrainer auch beteiligt und dann auch im Nachwuchs noch Torwarttrainer beteiligt. Aber das ist vielleicht das Auffälligste. Ansonsten, wie sind jetzt ganz
einfach. Halt der Robert sagt es ja eh gerade nicht. Ich glaube, dass wenn du über lange Sicht wirklich Top-Torhüter haben willst, dann musst du, und das ist wie überall, das gilt für alle Positionen, aber gerade im Torwarttrainer-Geschichte ist im Nachwuchs extrem gute Arbeit leisten. Da glaube ich. Ich glaube, dass das schon im Nachwuchs anfängt. Wir müssen wirklich in Österreich, da sollten Sie wirklich einmal drüber nachdenken, dass man da im Torwarttraining schon im Nachwuchs mit einem hohen Level arbeiten können. Und da müssen wir die richtig guten Leute müssen wir holen, die schon mit unseren Kleinen anfangen, da richtig zu arbeiten.
Robert, ich genau
das gefunden, dass diese Torwarttechnik, die eine ganz andere geworden ist, im Vergleich jetzt zum Friedel Konzile und heutiger Zeit, ist ja eine andere Welt. Das Dormann-Training also, und das Dormann-Spiel. Und genau deswegen müssen wir heute im Nachwuchs dort ansetzen und im Nachwuchs schon die Top-Torhüter und so gute Torhüter-Trainer, die es gibt, einsetzen, dass man die jungen
Menschen Robert, schon Robert Brent gerade muss einiges sagen. Du bist Teamchef oder Trainer einer Bundesligamannschaft in der österreichischen Frauenbundesliga, höchste Liga, USV und Neulengbach. Immer wieder heißen, naja, Frauenfußball hat sich viel getan, aber die Torfrauen, da sehe ich noch ein großes Potenzial. Wer soll sie schmeißen in der Nähe? Also das ist ein Thema. Jung, Nachwuchs, Mädels wie Buben gleichzeitig. Und man hört ja, neun Schritte zurück, Kinder, Handwurzel vermessen. Dann weiß man, wie groß er wird und was und so. Man sieht ja die Entwicklung des Kindes. Was ist davon zu halten?
Also wie ich vorher gesagt habe, es gibt natürlich mit Jan Sommer jetzt die größte Ausnahme, weil er dieser kleine Torhüter mit Inter beim Topverein spielt und auch letztes Jahr in der Champions League extrem starke Werte gehabt hat, was die Torveränderung betrifft. Natürlich, Vorteil ist die Größe. Oder ein gewisser Vorteil, aber nur die Größe ist es auch nicht. Also, ja, also du musst schon andere Attribute auch mitnehmen. Jetzt, ja, Handwurzelröntgen kann man machen. Ja. Wenn der 2 Meter ist und keinen Ball fangen kann, hilft mir das auch nichts. Ja, also das ist vielleicht ein Weg, der, finde ich, jetzt ein bisschen in die falsche Richtung geht. Weil wenn ich jetzt einen kleineren Torhüter habe, der ein richtiges Bewegungstalent ist, der von der Persönlichkeit richtig gut ist, richtig weit ist.
Manninger zum Teil, wie der junger war, der war jetzt nicht
die Größe. Und dann ist halt die Frage, schiebe ich den weg aus dem System. Wir haben jetzt nicht so viele Torhüter oder so viele Talente, dass ich sage, den tun wir weg, weil die Größe nicht passt, den tun wir weg, weil er von der Persönlichkeit nicht passt, sondern eigentlich müssen wir alle zusammenfassen und schauen, hey, wie holen wir aus dem Torhüter oder aus jedem Einzelnen das Maximum aus. Und das fällt mir ein bisschen, weil du jetzt auch auf das Thema gekommen bist, im Nachwuchs die besten Trainer, naja, dann sind wir wieder bei den finanziellen Sachen. Ja. Weil wenn ich überspitzt gesagt, für Heidelbeeren, mit den Kindern arbeiten soll, dann noch professionell arbeiten soll, dann noch Ausbildungen, Fortbildungen machen soll, das ist dann wahrscheinlich noch nebenberuflich, weil ich dann noch vielleicht einen 40-Stunden Hauptjob habe, dann muss man sagen, dann geht sich das irgendwann nicht mehr aus. Ja.
Und aber genau dieses Thema, Robert, da sind wir wieder, tut mir Sporen an der falschen Stelle.
Ja, es wird im Prinzip.
Wir sporen an der falschen Stelle.
Vor allem, wenn man jetzt schaut, wie viele Millionen jetzt für Spielertransfers, hätte ich mir nie gedacht, dass das in Österreich funktioniert, dass man dort wieder und Spieler haben so viel Kohle. Ein Torwarttrainer im Nachwuchsbereich, ich vergleiche es dann in England, weil ich da auch immer wieder im Austausch bin, die verdienen jetzt da keine Unsummen, aber so, dass du sagst, du kannst dein Leben damit bestreiten. Wir haben im Moment da in der zweiten Liga in Österreich Torwarttrainer, die sie jedes Monat hinterfragen müssen, kommen mit
du
dem Geld zu.
Du brauchst ja sonst nicht aus.
Ja, aber wir rennen trotzdem von Profifußball, nicht von Amateurfußball. Und das ist halt dann schon schwierig. Und jetzt, wenn man mal diese Rahmenbedingungen schaffen könnte, dann geht es auch wieder in die Richtung, wie trainieren wir die Torhüter? Wie bringen wir es in die Richtung? Und jetzt, wenn es für Friedl Consilio die Zeit früher war, halt, hey, dann machen wir Serien, da klopfen wir 20 Mal hin, bis er nicht mehr kann, nicht mehr aufsteht.
Die Handschuhe krauchen, ne?
Das hat sich halt jetzt auch geändert und jetzt geht halt schon viel einerseits diese technische Abläufe, aber gleichzeitig das taktische Verhalten. Wie muss ich mich positionieren? Was davor vom Winkel verkürzt, muss ich die korrigieren. Das ist Distanz verkürzen, weil der Winkel bleibt
ja gleich. Ja,
Distanz verkürzen. Das wird der Umfang.
Das war jetzt wieder super schlau von mir. Nein, aber da ist jetzt auch, da hat sich jetzt zum Beispiel die Schusstechnik der Spieler verändert. Früher mit die Lederlaberl, da ist die Kugel gerade geflogen. Ja. Zwar mit 2 Kilo mehr, wenn es nass war. Jetzt sonst, wenn ich den David hernehme, der macht halt diese Kipferschüsse. Ja. Das heißt, Distanz verkürzen macht eigentlich oft gar keinen Sinn bei größeren Distanzen, weil der dann oben drüber geht und das Tor einfach größer wird. Das heißt, bei größeren Distanzen musst du eigentlich mehr auf die Linie zurückgehen, dann musst du die Verteidiger schon wiederholen, dass die vielleicht links und rechts ein bisschen zumachen und dann aber auch wieder diesen Spagat schaffen, okay, aber wenn der in 16 reinkommt, ja, dann muss ich aber neben drauf sein und dann werden die Distanzen immer größer, die Entscheidungen werden immer schwieriger, das heißt aber auch wieder, wenn man so viele schwere Entscheidungen zu treffen haben als Torhüter, dann muss ich das ins Training auch einbauen und das fällt mir bei uns komplett. Bei uns auch wieder, so wie wir halt vor 20, 30 Jahren trainiert haben. Und jetzt traue ich mir das zu sagen, weil in Wien, weil mein Bruder Fußball spielt, nicht im Tor, immer wieder Fußballplätze bin und halt dann auch sehe, wie trainiert wird. Das Torwarttraining ist so wie vor 20, 30 Jahren. So wird mit den Kindern gearbeitet. Da sind wir weit weg von dem. Warte, jetzt ein Beispiel. Ganz einfache Unterbrechung. Flacher Ball auf die linke Seite. So, jetzt nehmen wir die Schweiz her. Da gibt es einfach Unterschiede. Muss ich mit einem Schritt wegspringen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Oder habe ich mehr Zeit, kann mit einem Sidestep hingehen. Oder weil ich einen ganz weiten Ball aus dem Kreuz aushauen muss, muss ich einen Laufschritt hinmachen. Und das muss ich aber im richtigen Moment entscheiden, weil wenn ich auf dem Ball aufs Kreuz mit einem Schritt hingehe, komme ich nicht hin. So, und das heißt, das kann ich mit den Kindern aber auch schon, mit 10, 11 Jahren, kann ich das trainieren. Wenn ich aber einfach nur sage, ich schieße den Ball jetzt links und dann gehst du halt irgendwie hin, wird dann auch irgendwie halten, aber auf höchstem Level wird das nicht mehr reichen.
Naja, aber da geht es ja um diese Sachen. Ich lasse mir das ja von meinen Torhüterinnen-Trainer erklären. Nicht? Also da geht es um diese Winkel oder die Übergreifung. Nicht? Oftmals glaubst du halt, das ist die richtige Bewegung. Aber in Wahrheit ist das Übergreifen, hast du noch einmal um ein paar Zentimeter mehr als so.
Und was gesagt, das Winkel
und Bewegungsablauf
halt. Nein, ich weiß nicht, das ist ganz verkürzt. Ja, nein, Winkel jetzt wirklich, wie du attackierst. Das heißt, du kannst ja früher, wie ich auch noch jung war, okay, hochstehen und dann immer noch vor einem Ball attackieren. Jetzt hast du aber das Problem, das geht sich zeitlich oft nicht aus. Wenn der Schuss scharf ist, also du hast eine gewisse Reaktionszeit, das ist bei 0,2 Sekunden, manche sind ein bisschen schneller. Und wenn der Ball, oder wenn ich die Bewegung dann auch noch machen muss und der Ball ist aber dann schon vorbei, dann kann ich den Ball nicht attackieren, dann muss ich den Ball halt hinten abwehren. Und ich sage das zu meinem Problem immer, wo muss ich den Ball halten? Muss ich ihn am Fünfer vorne halten oder muss ich nur schauen, dass er nicht über die Linie kommt? Nein. Das heißt, auch da wieder taktische Veränderungen, die halt das Spiel jetzt mittlerweile mit sich bringen.
Also geht der Ball doch Richtung Tormann. Ich meine, du warst früher auch Stürmer. Aber hoffe nicht. Weil du England angesprochen hast und weil du gesagt hast, da wird am falschen Moment gespart. Es ist letztendlich eine Frage des Geldes. Und das sollte man in Österreich dem Verein auch sagen, Geld in Spezialtrainer, ob das ein Stürmertrainer oder ein Trainer ist, der die Torhüter betreut, aber er muss davon leben können, dann kann er deinen Job rund um die Uhr machen.
Und über das, was jetzt Rapid macht und mit dem Guido Burgstaller sich halt einen ins Team holt, der mit den Stürmer trainiert, über das reden wir schon seit Jahren, dass das in Wahrheit gang und gäbe sein sollte. Eigentlich bei jedem Bundesliga-Verein brauchst du einen Offensivtrainer. Und das, da wird immer eingeschaut, weil da glaubt ja jeder, das kann, der normale Trainer kann ja das immer, man macht ein Schusstraining. Schusstraining in dem Sinn gibt's keins mehr. Da geht's um Abläufe, da geht's um Laufwege, da geht's um, habe ich dort noch Zeit, einmal mal den Ball herzurichten, oder muss ich den sofort aus der Drehung schlagen und wo schieße ich hin? Kurze Ecken, ja, aber kurze Ecken hoch oder flach. Das sind alles so Dinge, die du im Training mit einem Offensivtrainer bearbeiten kannst. Und dann kriegst du irgendwann die Qualität. Weil genau da, da sind wir beim nächsten, dasselbe, was wir für ganz hinten haben, haben wir nämlich für ganz vorne auch. Also, wenn wir jetzt schauen, wie viel haben wir jetzt, Stürmer? die so nachkommen, diese richtigen Stoßstürmer, die vorne in der Mitte sind, die dann Ballen halten können, die Ballsicherungen machen, oder wenn Flanken über die Seiten reinkommen, die da zu der ersten Stange gehen und dort die Ballen reinhauen. Wie viel haben wir von denen? Die sind wir auf der Suche mit der Lupe in Österreich. Und genau das ist das Thema. Da müssen wir halt auch wieder umdenken. Auch da gehört jetzt her, dass diese Spezialtrainer, die für das zuständig sind, einfach zu jeder Bundesliga-Mannschaft gehören, dem war der Offensivtrainer.
Nein, und du hast England angesprochen. England funktioniert so, weil sehr viel Geld da ist und weil richtig viel Geld da ist. Aber wenn ich jetzt schaue, in die Top 20 Markt hat, finde ich kein England. Ja, weil die Engländer Goalie, das ist wieder eine eigene Geschichte. Aber die besten Spieler dort. Da will ich abschließend zur Diskussion. Wir haben noch interessante Insta-Fragen, die will ich darstellen. Aber wer ist dein Tormann, dein Welttormann, wo du sagst, das ist meiner? Ist der Neue, ist der Oblak, ist der Nord-Coutois? Und vor allem, wer sind deine ein, zwei?
Also du meinst jetzt ein...
Ja, ja, aktuell.
Aktuell?
Aktuell.
Ach so, aktuell.
Ja, kommst du die Antwort noch mal gehört mit dem Wohlfahrt.
Außer für mich war Friedel Konzilla.
Ja.
Und Franz Wohlfahrt, weil mit denen habe ich halt gearbeitet und habe gesehen, das sind für mich meine Top-Leute. Ich glaube trotzdem, dass international, auch wenn er Fußballer ist, vielleicht nicht jetzt der Leckerbissen ist, aber ich glaube, dass der Donnarumma über Sicht der beste Tormann ist.
Also vom Torwartspiel Donnarumma, Oblak, muss ich sagen, Neuer darf man sowieso nicht vergessen, aber der hat jetzt auch schon ein gewisses Alter. Aber es ist gerade so ein Wechsel einerseits zwischen Torhüter, die auf der Linie richtig stark sind und welche, die halt dieses fußballerische Gen auch noch mitbringen. Und dann ist es schwer zu entscheiden, ja, in welche Richtung das man geht. Aber jetzt, wenn ich es jetzt nur aufs Torwartspiel runterbrechen würde, dann ist sicher Donnarumma ganz weit vorne und natürlich Neuer.
Ja, Donnarumma hat natürlich auch für ein Spektakel gesorgt im Sommer, wie er von PSG weggegangen ist, wo er gesagt hat, aber er hat natürlich einen Verein gefunden, wo er auch gut entlohnt wird und ist in der Auslage und sicher spannend. Du hast schon gesagt, halt mit 17 schon entdeckt und gefördert und gefordert und in der Serie A ausgebildet und dann kann es kein schlechter werden mit in dem Alter dort zwischen den Pfosten.
Ja, wobei, nur weil er mit 17 spielt, also du musst schon eine richtige Qualität bringen. Und die musst du, jetzt sind wir wieder bei Nachwuchs, die musst du bis 17. Und das ist nicht viel Zeit. Ja. Ich sage, du fängst mit 10, 11 an, dann hast du 6 Jahre und da muss eigentlich alles perfekt ablaufen, dass ich mit 17 auf dem Level bin.
Du darfst dich nicht schwer verletzen und irgendwas.
Das kommt noch dazu, aber ich sage jetzt nur vom Training her, muss schon alles perfekt laufen.
Wir kommen zu den User-Fragen. Insta war wieder sehr viel los und ich habe den einen oder anderen, kenne ich den User, der geschrieben hat, der Markus will wissen, wenn du kein Tormann wärst, welche Position würdest du dann spielen?
Links außen oder Stürmer?
Links außen oder Stürmer.
Aber beides nicht gut, weil Laufstark war
ja
nicht.
Ich kann euch sagen, der Robert spielt ja mit uns bei der Copa Pelé ab und zu mit und auch bei den Old Violets mit. Wenn er kommt, stellt er sich nicht in die Hitten ein, er spielt vorne in der Spitze und ist brandgefährlich.
Na klar, mit seinem Körper und alles.
Brandgefährlich. Nur du willst nicht wissen, wie es mir danach geht.
Das ist eine andere Geschichte.
Man muss auch sagen, so ein bisschen Spaß. Den braucht man einfach auch. Ja.
Also aber, wir hören schon, du bist nach wie vor am Ball, Copa Pelé.
Ja, aber die Knie, nachdem beide hin sind, also die ein, zwei Wochen danach sind nicht angenehm.
Nicht mehr, weil es geht, sondern der Michi ist eine Frage, der will wissen, würdest du zu Hause zurückkehren? Wenn ja, in welcher Funktion?
Ja, sicher. Wenn eine Anfrage kommen würde, müsste man sprechen, aber hat es bis jetzt nicht gegeben. Es wird in der Zeit, wie ich aufgehört habe, schon mit dem Kretschmann damals noch ein Gespräch gegeben, ob ich mir irgendwas vorstellen könnte. Habe mich dann damals entschieden, nach Mattersburg zu gehen. Und seither gibt es eigentlich keinen Kontakt, also von daher.
Mattersburg warst du Tormann-Trainer und hast dort dich um die Tormann gekümmert.
Ja, und dann auch Sportdirektor war ich noch in Mattersburg. Also das war schon interessant, wobei auch schwierig.
Ja, ja.
Aber da ist auch, für mich ist jetzt der Lasker. Das muss ich schon wieder ausführen. Ein gutes Beispiel, wo man sagt, wie es nicht funktioniert. Weil wenn man jetzt denkt, Oli Glasner, 3 Jahre lang LASK, wo sie hinkommen sind, und jetzt ist so mehr schlechtes Recht und fallen mehr mit medialen Themen auf, als wie mit sonst was.
Ja, es kommt immer die handelnden Personen bis auf zum Präsidenten nicht ganz unwichtig und so. Ja. Aktuell bist du Experte bei Canal Plus, haben wir schon gesagt, bist in der Ausbildung, machst Praktikum auf der FH im Campus Wien, Physiotherapie und so. Gut. Wer ist die größte Torhüterlegende der Austria? Er hat schon 2 Legenden gehabt mit dem
Silvia Wohlfahrt. Bin
da da gibt es wenig drüber zu sagen. Julian, was war deine Meinung nach der beste Performance in einem Spiel von dir? Du hast auch schon gesagt, das war diese Spanien, diese Schweden 1-4.
Schweden und Portugal.
Genau. Das 0-0.
Hätte ich gesagt.
Bastian will wissen, wirst du für die WM 2026 nach Amerika reisen?
Ja, glaube ich eher nicht. Also schauen wir das im Fernsehen nach. Gut, das ist natürlich auch wieder von der Uhrzeit blöd. Na, vielleicht verbinde ich es mit einem Urlaub in Amerika. Schauen wir mal.
Public Viewing. Ja. Ansonsten mal schauen, wo wir spielen, ob in Mexiko, USA oder wo kommen wir hin. Wir hoffen, dass wir hinkommen. Aber es wird natürlich für Österreicher wird es was Spezielles werden, wenn wir wieder endlich bei der WM sein, weil jetzt ist es
auch noch ist ja nicht so weit.
Wo ist noch so weit? Du nicht schon wieder verschreien. Die Erwartungshaltung wird schon wieder höher.
Ich bin guter Dinge, dass wir es schaffen. Philipp Zulechner, den hören wir noch. Du hast gegen ihn gespielt als Stockerau-Trainer und Ehrtrainer bei Yps. Du kennst ihn sehr gut. Und Philipp will von dir wissen, wer war der beste Zimmerkollege zu Austria-Zeiten? Da kommen jetzt aber Internas.
Naja, war ja immer sehr ruhig. Ja.
Also du warst mit ihm im Zimmer, nehme
ich an. Ja, nicht immer, aber ich war ja lang bei der Austria. So lange war ich auch nicht dort, aber ich habe viele Zimmerpartner gehabt. Mit dem Suttner Markus war ich lang zusammen im Zimmer, also so vor meiner Deutschlandzeit. Und mit Zuli war ich dann bei der Rückkehr im Zimmer. Sehr angenehmer Zimmerpartner, war immer ruhig und leise, aber ich glaube, er hat sich auch nicht traut, dass ich irgendwie...
Aber er ist schon etwas, er hat sehr viel für den Fußball über, er ist ein guter Trainer, er hat den Yps wirklich einiges bewegt und dürfte einen guten Weg als Trainer machen.
Ja, jetzt einerseits als Trainer, aber Spieler finde ich auch, dass er ein Tor, jetzt Lein Grödig, was er getroffen hat, war diesen Torriecher, halt auch Thema, viel Verletzungen, krankheitstechnisch und dann ist einfach schwierig auf höchstem Niveau zu performen und so der körperlich Fitteste war er auch nicht.
Okay. Zimmerkollege muss man natürlich auch sagen, Torleute haben öfter ein Problem, dass die Betten nicht so richtig cool sind, weil zu kurze Bette hast, zu kleine Betten, Feldbetten. Hast du da deine Erlebnisse auch gehabt?
Nein, mit ihm eigentlich nicht. Er hat es immer ganz schmal gemacht. Also das ist
das ist super ausgegangen. Gut, war wieder eine sehr feine Stunde mit euch beiden zusammen. Abschließend 6 Punkte haben wir gesagt. Dein Tipp, Heimspiel gegen San Marino und auswärts gegen Rumänien?
Ja, ich glaube, das gegen San Marino sollte schon deutlich werden. Also da gehe ich schon von einem 4-5-0. Also ich glaube nicht, dass wir Tor kassieren werden und am Ende des Tages werden wir so viel Druck ausüben, dass wir Torfestivals sehen werden. Rumänien auswärts wird extrem schwierig, wird wieder ganz eine knappe Geschichte. Würde ich auf ein 1-0 für uns tippen.
Okay. Daheim 6-0. Marco macht 4 Tore.
Das scheint. Das ist der Käse.
Ja. Schöne Grüße an Antoni Polster.
Ich brauche mich nicht mehr klicken lassen. Und auswärts 20.
Also die 6 Punkte holen wir und dann sind wir wieder einen Schritt näher und dann wird am Ende das Bosnien-Spiel noch zu Hause ein großes Fest werden. Auf Zypern wird sicher nicht einfach, aber bisher 4 Spiele, 4 Siege, so soll es bleiben. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zur nächsten Woche am Stammtisch beim Andi Ogris. Danke, Robert Almer.
Bitte gerne.
Danke, Andi.